So wollen wir heute Morgen über Gottes Königsherrschaft nachdenken, wie er sich offenbart als König im Alten und Neuen Testament, aber vor allem im Neuen Testament und speziell auch in den Briefen von Apostel Paulus. Vielleicht fragt ihr euch, warum dieses Thema, warum diese Richtung, ein paar Gedanken zur Einführung, die mich dazu gebracht haben, angestoßen. Also ich habe mich schon länger damit beschäftigt, aber es gab mal eine Jugendstunde bei uns und wir haben das Lukas-Evangelium durchgenommen und da ging es um das Reich Gottes und da habe ich gefragt, was ist das Reich Gottes? Und da kam erstmal lange nichts und dann sagte eine Schwester, ja wahrscheinlich ist hier das tausendjährige Reich gemeint. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche Stelle das war, aber ich vermute mal, dass es in der Stelle im Lukas-Evangelium wirklich nicht um das tausendjährige Reich ging. Und da war mir bewusst, wir müssen das Konzept vom Reich Gottes wirklich verstehen, weil es ja so häufig in der Bibel vorkommt. Dann gab es noch andere Dinge, auf die ich gestoßen bin, die in mir Unverständnis hervorgerufen haben. Und jetzt gerade letzte Woche las ich ein Buch, da ging es um Musik und Anbetung, Lobpreis in der Gemeinde im 21. Jahrhundert. Und da gibt es im Anhang ein Kapitel, das heißt, ist Jesus Christus unser König? Die Frage habe ich noch nie so gestellt, weil für mich war das selbstverständlich. Natürlich ist Jesus Christus unser König. Aber der Autor kommt zu dem Schluss, vier Dinge. Sagt er da, Jesus wird in Zukunft unser König sein. Also nicht jetzt, sondern in Zukunft. Aber es kommt noch besser. Er sagt, es ist also nicht zwingend, dass nur weil es ein Königreich gibt, Christus auch bereits heute der König dieses Reiches sein muss. Habe ich gestockt. Wir reden doch vom Königreich. Warum hat dieses Königreich keinen König? Weitere These von ihm. Er sagt, hier ist es nun interessant, dass wir zwar häufig vom Reich Gottes und auch von dem Reich der Himmel lesen, aber nie, so sagt er, vom Reich Jesu oder vom Reich Jesu Christi. Und dann gibt es eine Fußnote, wo er das ein bisschen doch wieder richtig stellt. Er sagt, verschiedene Bibelstellen scheinen anzudeuten, dass das Reich Gottes auf der Erde heute doch mit der Person des Herrn Jesus in Verbindung gebracht wird. Epheser 4, Hebräer, Petrus und Offenbarung als Bibelstellen. Und dann sagt er aber, eine nähere Untersuchung dieser Stellen zeigt, dass es doch das zukünftige Friedensreich ist, wenn alles im Himmel und auf der Erde Christus unterstellt ist. Nächste These, er sagt, selbst wenn ich in solch einem Reich bin, muss ich mich doch fragen, ob ich im Dienst des Königs stehe oder ob ich in einer anderen Beziehung zu diesem König Jesus stehe. Also auch wenn es dieses Reich gibt, bin ich jetzt nicht einem König untertan, sondern habe eine andere Beziehung zu Jesus. Er meint hier, er macht dort einen Vergleich, es gibt ja im Königreich ja verschiedene Beziehungen zum König. Manche sind Diplomaten in einem Königreich, die haben eine ganz andere Beziehung als ganz normale Bürger eines Königreiches. Und so gibt es auch zur Jetztzeit, haben wir als Christen eine andere Beziehung zu diesem König. Nicht, dass er unser König ist, sondern etwas anderes. Er führt das nicht weiter aus. Und dann sagt er, eine einzige Stelle im Neuen Testament, in der Jesus als König bezeichnet ist Apostelgeschichte Kapitel 17, Vers 6 und 7. Wir wollen diese Bibelstelle aufschlagen. Zwar wird hier in dieser Bibelstelle über Christen ausgesagt, die sagen, dass Jesus Christus ihr König sei. Also Apostelgeschichte Kapitel 17, Vers 6 und 7. Als sie aber nicht fanden, schleppten sie den Jason und etliche Brüder vor die Obersten der Stadt und schrien, diese Leute, also die Christen, die Gläubigen an Jesus Christus, die ganze Welt in Aufruhr versetzen, sind jetzt auch hier. Jason hat sie aufgenommen und doch handeln sie alle gegen die Verordnungen des Kaisers, indem sie sagen, ein anderer sei König, nämlich Jesus. Und er schließt hier aus dieser Beschuldigung, dass die Christen das ja so nie gedacht haben, dass Jesus ihr König sei, sondern nur von außen an die Christen herangetragen wurde, dass Jesus ihr König ist, obwohl die Christen das so nie verstehen. Das hat mich tief erschüttert, muss ich ehrlich sagen. Also vielleicht können einige das einordnen, aus welcher Richtung das kommt. Aber ich denke, wir können, und das ist so auch meine Idee für heute Morgen, dass wir so einen Ansatz finden in der Bibel, um zu sehen, dass Jesus Christus wirklich König ist. Und ich denke, wir haben genug Anlass, das so zu denken. Der Grundgedanke für heute Morgen kommt aus diesem Buch von Vaughan Roberts. Wir haben diesen Namen schon einige Mal diese Woche gehört. Gottes Plan, kein Zufall. Und er denkt, dass es in der Bibel so einen Zusammenhang gibt von der Schöpfung bis zur Offenbarung, wo sich Gott uns auch in Jesus Christus als König offenbart. Ich werde das kurz skizzieren, damit wir das verstehen, aber ich möchte auch einfach Geschmack wecken für das Buch, weil es uns hilft, so rote Fäden in der Bibel zu sehen, aber nicht nur das, nicht nur einfach theologisch gewisse Dinge einzuordnen, sondern wir werden auch zum Schluss dazu kommen, was es für uns persönlich heißt, das zu sehen, dass Jesus der König ist, dass Gott der König ist von Anfang bis Ende und wir in dieser Beziehung zu seiner Königsherrschaft auch stehen. Kurz diesen Plan, den er hier auflistet, das sind 8 Stationen, die er so wahrnimmt in der ganzen Bibel, die zeigen, wie Gott seine Königsherrschaft hier in dieser Welt aufgebaut hat. Und ja, es beginnt im Garten Eden, logischerweise, wo Gottes Volk, damals nur noch Adam und Eva, mit Gott leben, an seinem Ort, das war der Garten Eden. Sie leben unter Gottes Segen dort, unter Gottes Herrschaft. Man merkt das daran, dass Adam und Eva nichts dazu beigetragen haben, dass sie im Garten Eden leben. Sie haben ihn nicht geschaffen, sondern es war Gott. Und Gott gibt ihnen die Regeln, wie sie in diesem Garten Eden leben sollen, um unter seinem Segen zu sein. Und das funktioniert ja auch. Wir wissen nicht, wie lange. Sondern sie leben dort unter dem Segen, bis dann diese Königsherrschaft aufgebrochen wird oder man sich löst. Adam und Eva, ja, so salopp gesagt, finden es plötzlich besser, ohne Gott zu leben. Das merkt man ja an der Versuchung, die dann an Eva herangetragen wird und auch später an Adam. Und sie lösen sich von Gott. Sie wollen nicht mehr unter seiner Herrschaft sein, sondern sie wollen auch sein wie Gott. Sie wollen auch Könige sein. Sie wollen auch herrschen. Und dann kommt dieser Fluch über die Menschheit und Gott verschließt diesen Ort, diesen Gottesort für die Menschen und sie haben keinen Zugang mehr dazu. Und so lebt der Mensch neben Gottes Königsherrschaft. Also nicht mehr unter seinem Segen, nicht mehr unter seiner Herrschaft, nicht mehr als sein Volk, sondern daneben. Und dann sehen wir, mit Abraham beginnt Gott wunderbare Geschichte zu machen. Er verheißt ihm ja ein Volk und dieses Volk wird ein Segen sein für alle Völker auf der ganzen Welt. Und da beginnt Gott wieder etwas aufzubauen, zu sagen, ich werde auf diese Art und Weise wieder meine Herrschaft unter den Menschen aufrichten und sie werden mein Volk sein, ich werde ihr König sein. Die vierte Episode in der Heiligen Schrift ist dann die, dass das Volk Israel auszieht aus Ägypten. Es bildet sich ein Volk, vor allem am Berg Sinai, sie bekommen das Gesetz. Und mit Josua ziehen sie dann in das Land Kanaan ein. Sie sind also wieder an dem Ort, den Gott vorgesehen hat für das Volk. Sie haben sich das nicht ausgesucht, sie mussten dorthin, weil das Gottes Ort war, wo er sein Heiligtum aufrichten wollte. Und sie waren wieder sein Volk. Gott hat sie erwählt, ausgesucht, ganz besonders hervorgehoben, um mit ihnen Geschichte zu machen für die nächsten 1000 Jahre oder noch mehr. Das dauert aber nicht lange. Und dann kommen ja Könige, David und Salomo, es ist eine Zeit der Blüte. Und plötzlich, so wie aus dem Nichts, zerbricht alles. Es entstehen Brüderkriege, Streit untereinander, das Reich teilt sich. Und es scheint so, und die Frage ist ja auch immer wieder da, wo ist hier Gott? Hat er nicht so ein wunderbares Reich aufgerichtet? Die Grenzen sind so weit wie noch nie und plötzlich ist alles kaputt. Israel kämpft gegen Juda. Nach kurzer Zeit, also 200 Jahre ungefähr, wird Israel zerstört. 300 Jahre danach wird auch Juda weggeführt ins Exil und übrig bleibt nur Zerstörung. Also kein Königreich mehr, Gottes Volk ist nicht mehr an seinem Ort, wo es sein sollte, es ist nicht mehr unter dem Segen, der Tempel ist nicht mehr da und alles scheint so zu sein wie damals, als Adam und Eva aus dem Garten Eden vertrieben wurden. Und dann kommen die Propheten und die geben wieder diesem Volk im Exil, aber auch einige sind ja zurückgeblieben, die geben ihnen wieder diese Hoffnung, es wird ein König kommen und dieser König wird sein Reich aufrichten. Und er wird alles wieder zusammenführen, also Gottes Volk an Gottes Ort bringen und über sie herrschen. Dann geht Roberts dann ins Neue Testament und findet diese große Ankündigung von diesem anbrechenden Reich in Jesus Christus, wo Jesus dann sagt, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Und dann greifen die Evangelisten, die ja dann rückwirkend berichten, immer wieder dieses Motiv auf, Jesus ist gekommen, um Königsherrschaft aufzurichten. Jesus ist gekommen, um sein Reich zu bauen. Jesus ist gekommen, um zu sagen, wer hier wirklich Herrscher ist. Nicht nur lokal für Israel, sondern über die ganze Welt. Und dann kommt aber etwas Unerwartetes. Nämlich, die Juden warteten ja auf diesen Messias-König. Und es kommt alles ganz anders. Sie denken, er wird erhöht werden, er wird König sein, er wird hier Macht zeigen, auch natürlich gegenüber den Römern, aber er tut es nicht. Er geht ans Kreuz, in die Tiefe, lässt sich sogar verspotten von den Römern, lässt sich geißeln und der Pilatus spricht das Urteil und hängt ihn ans Kreuz und am Kreuz hängt dann eine Tafel, König der Juden. Das war in völligem Unverständnis allen Juden gegenüber. Das passte nicht. Das kann nicht der Messias sein. Und das wäre er auch nicht, wenn nicht eben Christus auferstanden wäre. Wenn er nicht 40 Jahre nochmal hier wäre auf dieser Erde und das Reich Gottes verkündigt hätte, so steht es ja in der Schrift, und nicht zuletzt, und das musste auch passieren, in den Himmel gegangen ist, um zu Rechten Gottes zu sitzen, also dort, wo ein Herrscher sitzt. Und dieses Motiv der Königsherrschaft, die Jesus begonnen hat, greifen auch die Schriften des Neuen Testaments, also die Briefe im Neuen Testament auf. Und sie verkündigen, dass Jesus Christus der Herr ist, weil er alle besiegt hat. Wir kommen gleich noch dazu. Und letztendlich gibt es aber eben noch die Erfüllung. Jeder weiß, der jetzt heute in dieser Welt lebt, dass hier einiges noch nicht in Ordnung ist. Es gibt noch eine Disharmonie, einen Kampf zwischen den Mächten. Und da haben wir diese Verheißung, dass auch dieses sich auflösen wird, dass die Mächte besiegt werden und das Reich wirklich vollendet sein wird in der Ewigkeit. Und dann wird es wieder so sein wie im Garten Eden. Gottes Volk wird wieder an Gottes Ort sein und unter Gottes Herrschaft und Segen, und zwar in Vollkommenheit. Nicht nur in einer Teilerfüllung, nicht nur im Vorgeschmack, sondern wirklich in absoluter Vollkommenheit. So ist die Idee von Roberts, die er in der Schrift entdeckt hat. Man kann das überprüfen, auch er macht es mit vielen Grafiken, um zu verstehen, wie Gott Geschichte schreibt mit seiner Königsherrschaft in dieser Welt. Und seine Definition für, was ist das Reich Gottes? Ich habe es jetzt immer wieder auch andeuten lassen, ist die, das Reich Gottes ist Gottes Volk an Gottes Ort unter Gottes Herrschaft und Segen. Das ist Königreich, nach seiner Definition. Also Gottes Volk an Gottes Ort, unter Gottes Herrschaft und unter seinem Segen. Vielleicht hilft uns auch eine andere Definition. Das ist von Antonimi Hokemer. Er sagt, das Reich Gottes, also auch als Definition, das Reich Gottes ist die Regentschaft Gottes, die durch Jesus Christus unter den Menschen wirksam wird. Und dann ist die Frage, in welcher Form? Er beantwortet das so, um sie von der Sünde und satanischer Macht zu befreien und den neuen Himmel und die neue Erde einzuleiten. Also was hier geschieht unter Gottes Herrschaft, ist die Befreiung von der Sündenmacht, um das Neue, Vollkommene vorzubereiten, also den neuen Himmel und die neue Erde. Ich denke, damit können wir arbeiten. Und wir werden auch feststellen, dass das ein Motiv ist, das nicht nur in der Heiligen Schrift die Theologen begeistert oder die Bibelinteressierten, sondern dass es enorm hilfreich ist, für uns als Christen in einer gefallenen Welt zu leben, zu wissen, dass Gott sein Reich baut, indem er Menschen aus der Macht der Sünde herausholt und sie wieder an Gottes Ort stellt, also in sein Reich oder in die Gemeinschaft der Gläubigen, die unter seiner Herrschaft sind und immer unter seinem Segen und Schutz sind, bis das Neue anbricht, also die Vollkommenheit. Wir sehen bei Jesus zwei Dinge, als er gekommen ist in diese Welt, hat er diese zwei Dinge auch ganz deutlich gesagt, dass zum einen das Reich Gottes jetzt schon da ist, aber zum anderen steht noch etwas aus, nämlich die Vollkommenheit, die Perfektionierung, also auch das Auflösen aller bösen Mächte oder das Besiegen aller bösen Mächte. Also das Reich Gottes hat immer, auch jetzt noch, einen gegenwärtigen Charakter und einen zukünftigen Charakter. Eine Stelle, die von diesem Gegenwärtigen spricht, ich denke, wir kennen die alle, wir können das aufschlagen im Lukas-Evangelium, Kapitel 17. Lukas 17, ich lese Vers 20 und 21. Als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann das Reich Gottes komme, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Man wird nicht sagen, siehe hier oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Also der gegenwärtige Charakter ist so, dass man das nicht mit einem Ort in dieser Welt gleichsetzen kann. Also angenommen, es wäre Jerusalem oder vielleicht das Gürtli hier, wo das Reich Gottes sichtbar ist, sondern es ist gegenwärtig, es ist überall präsent, nämlich da, wo Menschen das Reich Gottes hineinkommen. Dieses Hineinkommen, das Reich Gottes, ist ein sehr bekanntes Motiv bei Jesus, auch bei Paulus. Da kommt jemand rein in das Reich Gottes, obwohl es nicht sichtbar ist. Das heißt, jemand wird hinzugetan zu diesem Reich. Das ist nicht sichtbar, aber es ist ein Ort oder eine Körperschaft in dieser Welt, die trotzdem sichtbar wird, nämlich wenn Gläubige zusammenkommen. Und so ist das Reich Gottes sichtbar, wer es sehen möchte. Aber eben nicht lokal, sondern da, wo Jesus gegenwärtig ist, wo zwei oder drei versammelt sind in seinem Namen. Und Jesus trennt ja auch, und er sagt es dem Volk Israel damals immer wieder, wir müssen das anders sehen. Nicht eure Gedanken sind jetzt entscheidend. Nicht so, wie ihr euch das vorgestellt habt, ist entscheidend, wie das Reich Gottes kommt, sondern wie Gott sich das schon immer gedacht hatte. Und das Problem der Juden war, dass sie vieles im Alten Testament eben falsch verstanden haben. Jesus musste sie korrigieren. Es ging um ganz banale Lebensfragen, nehmen wir Ehescheidung oder Bruderliebe, aber eben auch das Reich Gottes Verständnis war verfälscht durch die Jahrzehnte und Jahrhunderte. Und Jesus hat das wieder zurechtgerückt. Und vor allem hier sagt er, das Reich Gottes ist schon da. Ihr braucht geöffnete Augen, um diesen Jesuskönig zu sehen, der die Herrschaft aufrichtet. Auch Paulus kennt das. Er spricht auch von einem gegenwärtigen, also von dem Reich Gottes jetzt, aber auch in der Zukunft. So ein bekannter Vers ist ja Römer 14, 17, wo er sagt, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Und das ist nicht in der Zukunft, sondern jetzt schon. Also da, wo wir essen und trinken, er sagt, nicht das ist es, nicht das Irdische, sondern das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Wir werden diesen Vers noch etwas später noch mal kurz anschauen. Jesus hat auch an ganz gewissen speziellen Punkten seines Lebens deutlich gemacht, dass jetzt das Reich Gottes angebrochen ist. Es waren zum Beispiel seine Wunder, die er getan hatte. Seine Wunder waren immer ein Zeichen dafür, dass Gott seine Königsherrschaft aufrichtet. Spätestens dann, wenn der Hebräerbriefschreiber das aufgreift und sagt, diese Wunder zeugen doch ganz genau davon, dass der gekommen ist, auf den wir gewartet haben. Oder eine Stelle aus Lukas 10, Vers 18. Matthäus 12, Vers 28 wollte ich lesen. Matthäus 12, 28. Er sagt Jesus, wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Also das ist da, Jesus ist gekommen, um diese Macht des Teufels zu besiegen. Und es ist da als gegenwärtiges Reich. Jesus kennt aber natürlich auch das Zukünftige. Jesus war nicht nur fixiert auf dieses irdische Leben, er wusste ganz genau, hier, diese Welt ist nicht dafür geeignet, um seine Königsherrschaft in Vollkommenheit aufzurichten. sondern er schaut nach vorne. Und aus der Bergpredigt können wir lesen aus Matthäus Kapitel 7, Vers 21 bis 23. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Also das Eingehen in das Reich Gottes ist auch etwas Zukünftiges, wenn wir wirklich in die himmlische Herrlichkeit bei Jesus eingehen. Ähnliches Motiv hat auch Paulus, wenn er im zweiten Timotheusbrief nochmal so ein letztes Zeugnis abgibt. Es ist ja sein letzter Brief oder zumindest das Erbe, was so Timotheus nochmal zuletzt mitbekommt. Und dann schreibt Paulus, 2. Timotheus 4, Vers 18, der Herr wird mich auch von jedem boshaften Werk erlösen und mich in sein himmlisches Reich retten. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Dieser Vers baut hier eine Spannung auf. Wie kann es sein, dass dieses Reich gegenwärtig ist, wenn es hier so viel boshafte Werke gibt? Das macht uns schon zu schaffen. Wie können wir Königsherrschaft Gottes verstehen in einer Welt, wo so viel Satanisches ist, so viel Böses? Nur wenn Jesus das eine anspricht, dass es gegenwärtig ist, dann müssen wir das so annehmen, aber es steht auch im Einklang mit dem Zukünftigen. Nämlich das, was jetzt angebrochen ist in Christus, was jetzt begonnen hat, ganz klein, so damals in Bethlehem, unscheinbar, so ein ganz kleines Senfkorn, ganz winzig klein, kaum jemand hat es bemerkt, bis Gott gewissen Menschen es offenbart hat, das ist der König. Die Weisen aus dem Morgenland waren das, die das ja erkannt haben. Und dann entsteht etwas Großes und es wächst heran. Und wir merken in der Offenbarung, wo so es scheinbar am Ende nochmal so einen richtigen großen Aufmarsch geben wird gegen Gottes Königsherrschaft, wo wirklich alle Mächte mobilisiert werden, vielleicht so die ganze Welt nochmal so einmal richtig zeigen möchte, wir werden es doch nochmal schaffen, Jesus zu besiegen, wird Jesus im letzten Augenblick nochmal kommen und Einhalt gebieten und sie werden noch nicht mal anfangen, gegen ihn zu kämpfen, sondern er wird sie alle besiegen und in den feurigen Pfuhl werfen. Offenbarung 20, 21 ist so das Ergebnis davon. Das heißt, es bricht jetzt schon an, Paulus spürt diese Spannung und auch diese Erwartung. Es wird der Tag kommen, da wird mich der Herr von jedem boshaften Werk erlösen und mich in sein himmlisches Reich retten, also rübernehmen und erlösen von all diesen irdischen Sündigen. Vielleicht als kurzer Einschub, warum jetzt der Autor, den ich am Anfang zitiert hatte, der die Königsherrschaft Jesu in dieser Jetztzeit nicht sieht, ist der, dass man so einen Schnitt merkt in Jesu Leben, wo Jesus eigentlich das Reich Gottes aufrichten wollte, aber die Menschen wollten nicht. Dann hat Jesus gesagt, gut, dann verschieben wir das auf später. Viele sagen so, Matthäus Kapitel 12 ist so ein Einschnitt im Matthäus-Evangelium. Und das ist wirklich auch ein Einschnitt. Und ein ja, bekannter Bibelausleger sagte, nach diesem Kapitel hören wir nichts mehr, dass für Israel das Reich Gottes verkündigt wird. Das heißt, davor hat Jesus das Reich Gottes verkündigt und danach nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal so gehört habt. Es wird auch in vielen Kommentaren so beschrieben. Ich denke, es trifft nicht ganz zu. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, hat Jesus das Reich Gottes verkündigt nach seiner Himmelfahrt. Und die Apostelgeschichte endet auch damit, dass Paulus das Reich Gottes verkündigt. Und wir merken in der ganzen Apostelgeschichte, Paulus ist nicht nur so pro forma zu den Juden hingegangen, um ihnen noch mal ein bisschen zu sagen, dann wieder abzuhauen, weil es hat ja eh keinen Sinn, ihnen das Reich Gottes zu bringen. Das ist ja nicht für die. Sondern er ist mit Herzblut, mit einem tiefen Bedauern immer zu den Juden gegangen und hat ihnen das Reich Gottes verkündigt, das Evangelium vom Reich. Und sie haben es oft nicht angenommen, aber nicht immer. Die ersten Gemeinden waren immer eine Mischgemeinde von Juden und Griechen, Heiden. So sehen wir, dass das Reich Gottes natürlich immer auch weiterhin den Juden verkündigt wurde. Und Matthäus 12 nicht diese Zäsur ist, wo Jesus dann sagt, ich baue jetzt mein Reich nicht mehr, sondern ich mache es irgendwann in der Zukunft. Sondern Jesus ist permanent dabei, sein Reich hier zu bauen. Ich möchte uns mit einigen Stellen von Apostel Paulus nochmal diese Deutlichkeit zeigen, wie Gottes Königsherrschaft heute in unserer Zeit sichtbar ist und auch tatsächlich wirksam ist. Entschuldigung. Die erste Stelle ist von Paulus in 1. Korinther 4, Vers 19 und 20. Man könnte sagen, hier geht es ja gar nicht so um das Reich Gottes, aber hier merken wir, wie so in einem Nebensatz das Reich Gottes sehr, sehr wichtig für Paulus war, oder die Gottesherrschaft in dieser Jetztzeit. 1. Korinther 4, Vers 19 und 20. Ja, ich lese Vers 18. Weil ich aber nicht selbst zu euch komme, haben sich etliche aufgebläht. Also es gibt Konflikte zwischen Paulus und der Gemeinde. Also ganz normale Dinge, die heute auch immer da sind. Er sagt, es haben etliche aufgebläht, ich werde aber bald zu euch kommen, wenn der Herr will, und nicht die Worte der Aufgeblähten kennenlernen, sondern die Kraft. Denn das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Hier sehen wir also einen Gegensatz, den es scheinbar gibt. Dass man meint, da wo mächtige Worte sind, da ist das Reich Gottes. Und das Reich Gottes kommt auch in Kraft. Und nicht nur in Worten, das ist absolut wirksam. Wo Evangelium verkündigt wird, da ist Wirksamkeit da, eine starke Macht wirksam, die etwas bewirkt, was sonst nichts bewirken kann in dieser Welt. Wir tasten uns ein bisschen hervor. Ich habe ja diese Stelle gelesen aus Römer 14, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Diese Stelle ist ja übrigens, wenn man diese einzelnen Worte nimmt, eine Kombination oder eine Auslegung eines prophetischen Wortes von Jesaja. Also Paulus redet von der Gemeinde, jetzt ist das Reich Gottes, besteht darin, dass hier Gerechtigkeit, Friede und Freude ist im Heiligen Geist. Und in Jesaja 9 heißt es ja, Vers 5 und 6, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Also Herrschaft ist immer Königsherrschaft. Und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Also das Reich Gottes besteht nicht im Essen und Trinken, sondern im Frieden durch den Heiligen Geist. Weiter heißt es hier in Jesaja, die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Herrscharen wird dies tun. Also dieses Reich Gottes mit Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist ist eine Erklärung des Jesaja-Zitates, dass diese Herrschaft gekommen ist und sie wird ewig sein auf dem Thron Davids. Und wie das geschieht, das ist so, ja, ich denke, so die letzte Bibelstelle jetzt in dieser Argumentation, ist Kolosser 1, Vers 13 und 14. Ein sehr, sehr starkes Wort. Hier heißt es, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünde. Also was passiert hier in dieser Jetztzeit, dass Menschen, die in der Herrschaft der Finsternis sind, die noch nicht vollkommen besiegt ist, sie leiden darunter enorm. Und dann kommt der gnädige Gott und er rettet uns da heraus und versetzt uns in das Reich des Sohnes. Wenn ich vorher gelesen habe, dass es ja dieses Reich Jesu nicht gibt, steht hier, es ist das Reich Jesu, des Sohnes seiner Liebe. Ja, das ist noch eine Ausführung, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünde. Jeder von uns ist Zeuge davon gewesen, von, ich sage mal, sehr, sehr krassen Bekehrungen. Vielleicht von so plötzlichen, die so über einen Menschen daher, wie der Heilige Geist so über einen Menschen daher kann, diese Erlösung aus der Macht der Finsternis so real war, dass man sagen kann, was hier passiert, das ist Herrschaft, Königsherrschaft. Da wird ein Mensch wirklich aus dieser vollkommenen Finsternis herausgeholt, ins Licht gestellt, zu einem Sohn des Reiches gemacht. Er bekommt Erlösung und Vergebung seiner Sünden und erlebt ein anderes Leben. Da wird sichtbar, dass wirklich die Königsherrschaft in seinem Leben angebrochen ist. Und auch wir, ob wir jetzt große Sünder waren oder kleine, ob wir gläubigen Hintergrund haben in der Familie oder nicht, wenn wir das so real nicht erlebt haben, denke ich, erfahren wir noch nicht so diese Macht der Befreiung, auch von den alltäglichen Dingen, die zur Verunreinigung führen in unserem Leben. Die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung unserer Sünden. Also das, was jetzt angebrochen ist in Jesus Christus, das ist real, das ist Königsherrschaft, die uns einen Vorgeschmack gibt auf das, was in der Vollkommenheit bald, sehr bald sichtbar sein wird. Ich möchte ganz kurz auch zur Anwendung kommen. Was bedeutet das für uns? Ich möchte kurz noch auf diesen Autor eingehen, der das in Frage gestellt hat, ob Jesus Christus unser König ist. Ich verstehe sein Motiv und vielleicht habe ich das ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen. Aber er bedauert es, dass vor allem in Lobpreisliedern oft dieses Königsmotiv auftaucht, ohne dass es Auswirkungen hat auf diejenigen, die das singen. Und natürlich ist das ein Problem. Wenn jemand singt, Jesus ist mein König und er lebt eigentlich, als wenn es keinen König gäbe oder er selbst der König des Universums wäre, dann haben wir schon ein Problem. Oder ich möchte das jetzt nicht so negativ stellen, aber es gibt ja so mittlerweile auch so Motive als Aufkleber, als Poster, ich bin ein Königskind und das ist vielleicht so ein schönes Gefühl, was man dann auch so ein bisschen erzeugt und vielleicht haben auch Mädchen so eher so den Drang, so das so ein Zimmer aufzuhängen, ich bin ein Königskind, weil vielleicht mag mich sonst keiner und Jesus mag mich und das kann so ein bisschen damit hineinklingen. Das ist jetzt nicht die Botschaft der Bibel. Die Botschaft der Bibel ist, wenn ich in sein Königreich hineinversetzt wurde, dann habe ich Erlösung, Vergebung meiner Sünden und ich lebe unter dieser Herrschaft. Das ist ein sehr wichtiges Motiv und wir können das nicht trennen. Wir können nicht einfach nur singen, sieh, hier bin ich, mein König, ich weihe mich dir und dann halt rausgehen und fröhlich mit der Welt mittanzen. Das funktioniert nicht. Und das ist so auch das Motiv dieses Autors am Anfang, auch wenn ich seine Schlussfolgerung nicht ganz nachvollziehen kann. Aber was uns auf jeden Fall hilft, zu verstehen, dass diese Königsherrschaft real ist und Gott es immer schon beabsichtigt hat, dass Gottes Volk an Gottes Ort ist, unter Gottes Herrschaft und unter seinem Segen. Was heißt das für mich persönlich? Zum einen weiß ich ganz genau, dass mein Herrscher, mein Herr und König zu Rechten Gottes sitzt. Und deswegen, weil das so ist, sagt Paulus, kann mich nichts und niemand von der Liebe Christi scheiden. Römer Kapitel 8. Wer will verurteilen, fragt Paulus. Christus ist doch, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zu Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Als Kind Gottes darf ich wissen, mein König ist zu Rechten Gottes, er ist der Herrscher. Und mit welcher Absicht, um für mich einzutreten, damit nichts mich von Christi Liebe scheiden kann. Es ist jetzt nicht die Zeit dafür da, aber wenn Paulus hier sagt, Christus ist zu Rechten Gottes, ist in diesem Wort Christus immer Königsherrschaft mit drin. Christus ist ja der Messias, der Gesalbte. Gesalbte, und Beat wird es hier wahrscheinlich besser erklären als ich, das waren immer König, Priester und Prophet. Und dieses Amt nimmt Christus ein, König, nicht vergessen, Priester und Prophet. Und dieser Christus ist für uns gestorben und auferweckt und er sitzt zu Rechten Gottes, um für mich einzutreten. Wir haben das gestern im Gespräch in der Abendrunde nochmal gehabt, dass hier ein sehr großer Trost ist für Heilsgewissheit. Da, wo wir jemandem auch Vergebung zusprechen dürfen, wo wir hinweisen dürfen, hier ist der, den du brauchst. In den Zweifeln, in den Nöten, die da sind. Es ist jemand, der für dich eintritt, das ist der Herrscher, es ist der Christus, es ist der Recht, der zu Rechten Gottes sitzt. Das ist so das eine Motiv, was mich sehr ermutigt, zu wissen, ich habe einen, der zu Rechten Gottes für mich sitzt, das ist der Herrscher des Universums, auch gerade, weil wir noch nicht in der Erfüllung sind, sondern auf die Erfüllung warten. Der zweite Gedanke ist eng damit verknüpft. Unser täglicher Kampf mit der Sünde, wie werden wir damit fertig? Der Hebräerbriefschreiber gibt uns einen Ausblick, eine Hoffnung. Er sagt in Kapitel 2, Vers 14, da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, also Jesus ist auch Fleisch und Blut geworden, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. Also Christus ist ans Kreuz gegangen, um eine Macht zu besiegen, die Macht des Teufels, die Macht des Todes. Und wir spüren diese Macht des Todes jedes Mal, wenn wir sündigen. Und hier in diesem Kampf mit der Sünde weiß ich, hier ist jemand da, der diese Macht auch jetzt schon in meinem Leben besiegen kann. Es muss niemals zu einer Gewohnheitssünde kommen, niemals zu einer Lieblingssünde kommen. Es ist nämlich jemand da, der diese Macht wegnehmen kann. Man könnte noch mehr in den Evangelien auch darüber reden, wie das am Kreuz genau geschah. Das ist das Motiv eigentlich in der Apostelgeschichte, wie Königsherrschaft mit dem Kreuzgeschehen in Verbindung gebracht wird. Aber genau das hilft uns im Kampf mit der Sünde zu wissen, hier ist die Macht des Todes, die Macht des Teufels besiegt und wir können zu unserem Herrn Jesus Christus kommen, um Befreiung zu bekommen. Und der letzte Gedanke als Anwendung ist auch, wie wir diese Botschaft weitersagen in dieser Welt. Ich frage mich, wie konnte Paulus immer so mutig sein? Er sagt ja so, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Er hatte halt kein Poster an seinem Zimmer, ich bin ein Königskind. Aber es war in seinem Kopf so tief verankert, ich bin einer, der unter der Herrschaft Gottes steht. Jesus Christus hat die Macht des Todes besiegt und diese Botschaft darf ich allen Menschen weitersagen. Eine Freimut, die er hatte, die es sonst einfach nicht gibt. Ich kenne eine Zeit, wo ich noch ganz jung war im Glauben, hatte ich auch ein großes Verlangen von Jesus zu sagen, anderen weiterzusagen. Ich war auf dem Gymnasium und ich war der einzige Gläubige und es hat nie gelungen. Ich war ein so richtiger Angsthase gewesen. Ich habe nie den Freimut gehabt, jemand zu sagen, ich bin ein Christ, obwohl ich dieses Wort ja kannte. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Und dann kam eine Zeit, wo ein Evangelist bei uns in der Gemeinde war, mit dem sind wir dann auf die Straße gegangen. Und ich weiß, das war so die Erlösung für mich. Ich konnte jetzt natürlich auch an der Seite eines gestandenen Evangelisten stehen und mit ihm zusammen diese frohe Botschaft weitersagen, ich kenne das Evangelium. Jesus ist gekommen, um Menschen aus der Finsternis herauszuholen und ich brauche mich doch nicht schämen dafür. Gott ist unser König. Er richtet hier seine Herrschaft auf. Wir sind unter seiner Macht. Uns kann nichts mehr passieren. Oder wie Paulus sagt, ich rühme mich des Kreuzes. Wenn wir das hier auch schon gehört haben, dass so ein starkes Selbstbewusstsein eigentlich ein Problem ist, nicht eigentlich, es ist ein Problem, aber hier ist jemand da, der so dieses ganze Selbstbewusstsein auf Christus wirft und sagt, ich rühme mich des Kreuzes. Das ist eine mächtige Botschaft für diese Welt, wo Jesus sein Reich aufrichtet, mächtig. Wir sehen das nicht. Emanuel hat es in einer Andacht diese Woche auch gesagt, wo wir das Erntefeld nicht sehen, die reifen Tomaten nicht sehen. Aber wir müssen hingehen und dann sehen wir, da ist Gott am Wirken in dieser Welt. Und nicht zuletzt endet ja das Matthäus-Evangelium mit dieser Zusage, die Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und deswegen geht hin in die ganze Welt. Und Paulus tat es. Er hat wahrscheinlich fleischlich gesehen nicht immer den Mut gehabt. Oft vielleicht Bangen gehabt, vielleicht auch vor diesen Diskussionen oder vor den Angriffen, aber auch vor den Anfeindungen von den Heiden und Juden. Aber er hat bis zum Leben dieses durchgezogen. Ich ziehe in der Macht Jesu in diese Welt, weil ich eine Botschaft habe, die Rettung verspricht. Erlösung durch das Blut, Vergebung der Sünden. Und wenn Matthäus' Evangelium so endet, dass Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, so endet die Apostelgeschichte, ja, ich habe es schon gesagt, damit, da heißt es am Ende, die letzten Verse, Paulus aber blieb 2 Jahre in einer eigenen Mietwohnung und nahm alle auf, die zu ihm kamen. Also ein Gefangener des Römischen Reiches, mit guten Bedingungen, ein Gefangener des Römischen Reiches, und dann heißt es hier weiter, und er verkündigte das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus Christus. Ich denke, diese Doppelung macht das wichtig, Herr und Christus, also König, Priester und Prophet. Und zwar mit aller Freimütigkeit und ungehindert. Ja, man sieht hier diese Macht des Römischen Reiches, die Macht dieser Welt ist da, er ist gefangen, aber es hat gar keine Auswirkung auf die Verkündigung des Reiches Jesu Christi, dass er der Herr ist, dass er der König ist, und zwar mit aller Freimut und ungehindert. Und das wünsche ich uns auch. Im Kampf mit der Sünde, in der Not der Heilsgewissheit, aber auch in der Verkündigung des Evangeliums zu wissen, dass Jesus sein Reich baut. Anders, als wir es oft erwarten, aber es ist immer da, wo Gottes Volk an Gottes Ort ist und unter seiner Herrschaft und unter seinem Segen. Mit dem Ausblick auf die Erfüllung in der Ewigkeit. Auf die dürfen wir uns wirklich von Herzen freuen. Amen. Ich würde noch gerne beten. Wenn es möglich ist, stehen wir dazu auf. Großer Gott, unser Vater in dem Himmel, durch Jesus Christus, deinen geliebten Sohn, dürfen wir uns zu dir nahen. Die Gnadentür ist offen, der Zugang zu dir ist offen und wir als geheiligte und gereinigte Kinder Gottes dürfen Zuversicht haben, dürfen Freimut haben, dürfen dich erkennen in deinem Wort. Ja, Vater, du siehst oft unsere Ängstlichkeit oder wie wir uns zurückziehen, aber du siehst auch, dass es oft unser Problem ist, dass wir nicht erkannt haben, dass du wirklich Herr und Herrscher und König bist. Vielleicht ist es auch oft unsere Sünde, die uns von dir trennt und uns den Freimut gibt in der Verkündigung, die uns die Freude an dem Heil raubt. Doch da bitten wir dich, dass du mächtig bist, dass du die Macht des Teufels auch aus unserem Leben vertreibst. Alle Anfeindungen, alle bösen Pfeile, die gegen uns abgeschossen werden, dass wir da mit einer Entschlossenheit und einer Zuversicht an der Seite des Siegers auch als Sieger davongehen. Herr, wir bitten dich, dass du uns immer mehr deutlich machst, dass du der Herr bist, dass du nicht der kleine Jesus in der Krippe geblieben bist, dass du auch nicht der verachtete und verspottete König in Anführungsstrichen am Kreuz warst, sondern dass du der Herrscher bist, weil du den Tod besiegt hast, weil du auferstanden bist und jetzt zur Rechten Gottes sitzt. Wir danken dir, dass du für uns eintrittst. Und wir bitten dich auch jetzt, dass du uns eine Freude, eine Erwartung, eine Liebe zu deinem Erscheinen gibst, wenn du wiederkommen wirst und alles in Herrlichkeit ausführen wirst, wo sich das erfüllen wird, was du von Anfang an als Ziel hattest, wo wir mit unseren Augen dich sehen werden, wie du bist, wo wir niederfallen werden vor dir, dem König und dem Lamm und dem Herrn aller Herren. Dir allein sei Lob, Ehre und Anbetung gebracht durch unsere Worte, aber auch durch unser Leben. Amen.